wenn mich heute einer fragt, sind wir zu langsam und haben wir ein Umsetzungsproblem? Definitiv ja. Also da braucht ja jeder nur einfach nur rechts und links in die Welt rausgucken.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Unternehmergespräche beim BVMW in Südwestfalen. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast, David Löhr von Localino. Eigentlich heißt die Firma anders, aber alle nennen sich nur Localino, nämlich Heul und Löhr. Ihr macht Indoor-Lokalisierung. Menschen, Maschinen und solche Dinge werden in Echtzeit erfasst und analysiert und daraus werden Schlüsse gezogen. Wie siehst du das? Wie erklärst du das mal ganz kurz in deinen Worten?
Ja, Localino ist ein Unternehmen aus Südwestfalen. Wir sind ansässig in Lennestadt und haben uns gegründet vor knapp 10 Jahren mittlerweile. Mit der Idee, die Funktionalität, die man vom GPS draußen auf der Straße kennt, also wo befinde ich mich gerade, wo möchte ich als nächstes hinfahren, aber vielleicht auch, wenn man so ein bisschen Richtung Sportwatch denkt, wo bin ich eigentlich in der Vergangenheit gewesen, wie effizient war ich unterwegs, diese Funktionalität ins Gebäude zu übertragen. Weil es wäre ja eigentlich schön, dass ich immer wüsste im Gebäude, wo sich was befindet, wo sich Gegenstände befinden, wo sie langgelaufen sind. Nur, es gibt einen Haken an der Sache, GPS funktioniert leider im Gebäude nicht. Also haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie kann man das technologisch hinbekommen, dass man diese Funktionalität ins Gebäude übertragen kann. Und das ist eben das, was Localino ausmacht, nämlich Systeme bereitzustellen, die Indoor-Lokalisierung ermöglichen.
Ja, wir haben gerade ein Jubiläum angesprochen, seit 10 Jahren am Markt. Und wir haben noch ein kleines Jubiläum. Vor 5 Jahren hat er im BVMW eingetreten. Das war für mich ein sehr schöner Punkt. Ich war damals auch noch relativ neu dabei, erst 2 Jahre. Ihr wart eines der ersten 10 Mitglieder, die ich habe werben können. Und wie wichtig ist denn dieses Netzwerk für dich, der BVMW?
Also erstmal ist es verrückt, wenn man so jetzt so zurückblickt und dann feststellt, oh, das sind schon 10 Jahre und BVMW, da sind wir jetzt schon 5 Jahre mit dabei. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, dass wir da zusammengekommen sind. Das Netzwerk insgesamt, das ist ein aktiv lebendes Netzwerk, was von verschiedenen Seiten befeuert wird und es macht Spaß, Teil davon zu sein, weil man natürlich mit vielen interessanten Menschen ständig in Kontakt kommt, man tauscht sich mit vielen Unternehmen aus, man bekommt neue Ideen, man bekommt neue Netzwerkkontakte. Das haben wir nie bereut, sondern im Gegenteil freuen uns da als aktives Mitglied an der einen oder anderen Veranstaltung auch schon haben, mitwirken zu dürfen.
Ja, da haben wir ja gleich damals mit angefangen, am Anfang, und haben die Pandemie auch zum Thema gemacht. Und zwar hast du mir erzählt, dass ihr in Schlachthöfen da irgendwie eine Überwachung macht, um festzustellen, wer denn wem zu nahe gekommen ist, damit die nicht die ganze Belegschaft nach Hause schicken müssen, falls da jemand infiziert ist.
Ja, das ist so. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert an diese Corona-Zeit, dann weiß man, dass das Thema Kontaktverfolgung damals eine der Hauptaufgaben aller Industriebetriebe war. Und es war natürlich die Frage, gibt es technologische Lösungen, die dazu in der Lage sind, diese Kontakte über den Tag hinweg nachzuverfolgen, sodass es, wenn es eben zu einer Corona-Infektion kommt, man gezielt Quarantänemaßnahmen ergreifen kann. Und das Ganze ohne, dass Leute mit Listen durch die Gegend laufen, das irgendwie haarklein aufschreiben müssen, sondern nach Möglichkeit vollautomatisch zu tun. Und mit unseren Lokalisierungssystemen wissen wir immer, wo sich wann was befindet. Und damit konnten wir auch einfache Lösungen bereitstellen, mit denen man eben dieses Kontakttracing in großen Betrieben durchführen konnte. Und das haben unter anderem Fleischbetriebe genutzt.
Wir haben dann gleich eine Tournee daraus gemacht für euch. Bei unserem Mittelstandstress am Abend haben dann an 3 Orten, in Olpen, Attendorn und in Lennestadt, Veranstaltungen gemacht, wo wir das live vorgeführt haben. Auch die Kontaktverfolgung haben wir gezeigt an lebenden Objekten, nämlich den Teilnehmern. Mhm. Und du hast auch erläutert, wie das funktioniert und was das für einen Unterschied macht, wenn man das nachverfolgen will, wenn man so ein Instrument zur Verfügung hat.
Ja, genau. Wir haben verschiedene BVMW-Abende gemacht. Das ist ja immer schön, wenn da unterschiedliche Unternehmen zusammenkommen und man sich austauschen kann. Und dann hat ja meistens ein Unternehmen die Ehre vorzustellen, was man so macht im Unternehmen, Lösungen vorzustellen. Wir haben dann eben auch unsere Lokalisierungssysteme gezeigt und waren schöne Diskussionen, die einfach da entstanden sind, was man mit solchen Technologien eben tun kann, unter anderem Güter verfolgen im Industriefall. Und das haben wir an verschiedenen Orten gemacht. Das war sehr spannend.
Eure Technologie arbeitet mit Ultraweitband, habe ich mir gemerkt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist der Unterschied zu dem, was man sonst so kennt?
Also, man muss erstmal wissen, um Lokalisierung möglich zu machen, im Gebäude oder auch außerhalb vom Gebäude gibt es verschiedene Technologien. GPS ist sicherlich etwas, was die meisten kennen, spätestens vom Navi im Auto. Im Gebäude kann man verschiedene andere Technologien nutzen. Eine davon hast du gerade genannt, das ist Ultra-Wideband. Das ist eine Funktechnologie. Eine Funktechnologie, die es möglich macht, sehr präzise im Raum zu lokalisieren, aber auch in sehr heterogenen Industrieumgebungen sehr robust zu lokalisieren. Das ist natürlich auch immer wichtig, nicht nur akkurat zu sein, sondern das auch unter unterschiedlichsten Umgebungsparametern eben valide auf den Weg zu bekommen. Wenn zum Beispiel viele Maschinen in einer Halle drin stehen, wenn sich dort viele Flurförderfahrzeuge bewegen, wenn viele Paletten unterwegs sind, dann müssen eben auch gute Lokalisierungsergebnisse erzielt werden können. Und da ist Ultra-Wideband eine Technologie, die dafür sicher prädestiniert ist.
Ihr schreibt öfter in LinkedIn-Beiträgen davon, dass die Leute aus dem Bauch kalkulieren und das Bauchgefühl hier ersetzt wird durch echte Daten und echte Inhalte. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
Ja, ich würde es vielleicht so beantworten, dass man erstmal überlegt, was ist eigentlich der größte Wunsch eines Unternehmens, das sich irgendwie mit Gütern, mit Daten, mit Systemen befasst. Ich sitze vielleicht vor dem Wirtschaftssystem meines Unternehmens, vor dem ERP-System, sehe all die Daten von meiner Produktion und von meinen Lagerbeständen und habe die Hoffnung, dass das, was ich im System sehe, die Realität widerspiegelt, also sprich die Ware, die wirklich physisch im Lager liegt oder die sich irgendwo auf dem Shopfloor befindet. Jeder, der mal so im industriellen Kontext unterwegs war, weiß, dass das nur begrenzt der Fall ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn diese Systeme wirklich die Realität abbilden könnten. Wenn sie das abbilden würden, dann wäre ich natürlich messerscharf in meiner Kalkulation und in meiner Analyse. Leider gibt es eben viele Warenbewegungen, es gibt unterschiedliche Buchungsvorgänge, es menschelt einen der einen oder anderen Stelle. Und diese Lokalisierungssysteme, die mir eben präzise sagen können, wo sich gerade was befindet oder vielleicht auch in welcher Menge, können dann eben entsprechender Datenlieferant sein, um die Daten in ERP-Systemen zum Beispiel zu erhärten und dazu Beitrag zu leisten, dass ich wirklich die Realität abgebildet habe und damit auch messerscharf kalkulieren kann.
Das ist sicherlich ein Riesenvorteil, wenn man das hinkriegt. Aber man kann ja nicht alle Materialien taggen. Wie läuft das denn in der Praxis?
Also genau, man muss sich natürlich überlegen, welche Güter, welche Produkte, welche Werkstücke machen Sinn, was ist für mich irgendwie entscheidend. Muss ich wirklich jede kleine einzelne Schraube taggen? Ganz bestimmt nicht. Macht es aber vielleicht manchmal Sinn, einen Auftrag zu tracken, um zu wissen, welche Durchlaufzeiten habe ich denn, wo befindet er sich gerade, ist meine Produktion bereit weiterzulaufen, dann ist das sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Also vom Grundsatz her muss man natürlich erstmal mit gesundem Menschenverstand auf den Prozess drauf gucken und sich überlegen, was sind die wesentlichen Dinge, die ich im Blick haben möchte. Und dann gibt es verschiedene technische Lösungsansätze, die man da fahren kann, um da sehr pragmatisch schnell eine Lokalisierung durchführen zu können.
Ja, da habt ihr sicherlich einige Praxisbeispiele entwickelt, die ihr den Kunden dann auch vorschlagen könnten. Und ich gucke euch die Umgebung an, denke ich, und dann wird darüber gesprochen, was denn Sinn macht, was helfen kann. Ich kann mich gut erinnern, wir haben darüber gesprochen, dass auch Maschinenzustände oder mit erfasst werden und abhängig davon auch tolle Schlüsse gezogen werden können bezüglich der Wege, die zum Beispiel gegangen werden müssen. Da habt ihr einmal einen Betrieb eine Wahnsinnsoptimierung hinbekommen Richtung der Wege, die da gelaufen wurden.
Das ist richtig. In dem Fall war es ein Kunststoff-Spritzgussbetrieb und die sind da auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir haben ein Problem in unserer Produktion. Wir haben viele Mitarbeitende pro Schicht, die die Aufgabe haben, Maschinen mit Material zu versorgen und fertiges Material zu entnehmen. Und die haben sehr, sehr lange Laufwege. Es sind sehr viel unterwegs und haben auch einen gewissen Stresspegel, weil die immer schauen müssen, na, welche Maschine ist gerade fertig, welche Maschine braucht gerade Material. Dann kam raus, dass diese Mitarbeitenden teilweise bis zu 20 Kilometer pro Schicht auf den Füßen unterwegs waren. Und das war die Frage, könnt ihr ein System zur Verfügung stellen, das diese Laufwege aber gleichzeitig den Stress reduziert? Und das haben wir gemacht, indem wir eben immer wissen, wo ist welcher Auftrag, wo ist welche Maschine, welchen Zustand hat welche Maschine und wer muss zu welchem Einsatzort als nächstes hinlaufen, beziehungsweise wer muss irgendwo etwas entnehmen. Und damit ist es uns gelungen, diese Laufwege von 20 Kilometern pro Schicht erstmal auf unter 10 Kilometer zu reduzieren, was natürlich eine wahnsinnige Entlastung für alle Mitarbeitenden war.
Beeindruckend, wirklich, ja. Es gibt auch einige Anwendungen im Sicherheitsbereich. Wie sieht das aus?
Gibt es verschiedene Ansätze. Ein so ein Klassiker sind Gefahrstoffe. Gefahrstoffe, die tagsüber oder während der Schicht vielleicht im Betrieb sein müssen. Aber wenn die Schicht vorbei ist, wieder entnommen werden müssen. So kann man eben lokalisieren, wo befindet sich noch irgendwo ein Gefahrgut, dass auch wirklich nichts in der Produktion stehen bleibt. Ein anderer Klassiker ist zu schauen, wenn nachts insbesondere Personen alleine in großen Arealen unterwegs sind. Bewegen sich diese Mitarbeitenden noch? Sind die noch unterwegs? Wenn nicht mehr, dann ist der gute Fall, die Person ist irgendwo eingeschlafen. Sollte sie natürlich nicht, aber es kann ja mal passieren. Der schlechtere Fall wäre, hier ist irgendetwas zugestoßen, gesundheitlicher Vorfall, wie auch immer, und es müsste jemand wirklich hingehen und gucken, ob es der Person noch gut geht.
Da taucht auch ein anderes Problem an meinem Horizont auf. Man weiß immer, wo die Leute sind. Ist das denn menschlich in Ordnung? Gibt es da keinen Betriebsrat, der da sagt, nee, so geht das nicht?
Also es ist natürlich immer so die klassische Frage, ist es ein Problem, irgendjemanden zu tracken? Erstmal muss man dazu sagen, in den allerseltensten Fällen ist es notwendig, einzelne Personen zu tracken. Ich hatte ja eben dieses Beispiel mit der Entlastung von Mitarbeitenden. Das kann so etwas sein, wenn ich Mitarbeitende Routen navigieren möchte, dann in dem Sinne, dass ich sie einfach entlasten möchte. Da muss ich aber auch immer noch nicht den Herrn Nies als Person irgendwie tracken, sondern vielleicht ist das einfach die Rolle Produktionshelfer, die ich irgendwie navigiere. Also das System kennt erstmal überhaupt keine Person. Sondern in den meisten Fällen geht es eher darum, wirklich Warenströme, Prozesse vollkommen neutral zu betrachten. Wir können heute nach 10 Jahren sagen, dass wir aus diesen Gründen noch nie ein Projekt nicht gemacht haben, weil man sich einfach vorher mal ganz sauber überlegen muss, was ist der Prozess, was braucht der Prozess, und dann kommt man auch zu einer sehr guten Lösung, so dass man da gar nicht Gefahr läuft, irgendwie in eine Art von Überwachungssystem zu gehen. Das ist mitnichten das Ansehen und war bislang nie ein Problem für uns.
Ich glaube, dass das euer Ansinnen ist, aber der Verdacht kommt bestimmt immer mal wieder hoch. Gibt es mir auch recht, wenn du sagst, da wird drüber gesprochen, immer.
Ja, natürlich. Also man muss natürlich sich überlegen, was mache ich da und warum tue ich das? Und wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, so ein Routing-Navigationssystem einführen möchte, ist natürlich Kommunikation ein ganz wesentlicher Faktor. Ich kann nicht hergehen und einfach sagen, okay, ab morgen führen wir irgendwie ein Tracking durch und ein Routing und ich habe das den Mitarbeitenden nicht erklärt. Wenn ich die aber mit auf die Reise nehme und denen erkläre, was das für Vorteile hat und wie das eigentlich funktioniert, dann ist das was ganz anderes und führt im Gegenteil dazu, dass da eine Mannschaft, die da tagtäglich arbeitet, ganz anders motiviert ist und feststellt, oh, durch digitale Lösungen bekomme ich auf einmal gerade wahnsinnige Benefits und bin viel entlasteter, als ich das vorher war.
Ich habe gesehen, ihr setzt auch viel im Gesundheitsbereich ein, in Kliniken und so. Da gibt es so irgendwie eine Aussage vom Minister Laumann, dass er sagt, wir haben keinen Erkenntnis von einem Umsetzungsproblem in Bezug auf Digitalisierung und auch auf eure Technologien, denke ich, meint er das. Kannst du das bestätigen? Siehst du das?
Ja, es ist eine meiner Lieblingsaussagen von Politikern, muss ich sagen, weil sie trifft einfach. Sie beschreibt es eigentlich prägnant ganz gut. Wenn mich heute einer fragt, sind wir zu langsam und haben wir ein Umsetzungsproblem? Definitiv ja. Also da braucht ja jeder nur einfach nur rechts und links in die Welt rausgucken und stellt fest, unsere Autobahnbrücken sind defekt, wir brauchen wahnsinnig lange, um die zu reparieren. Unser Gesundheitswesen ist vielleicht bürokratisch, es ist teuer, es ist vielleicht für manche Berufsgruppen auch nicht mehr so attraktiv, wie es früher mal war. Und man dann überlegt, haben wir eigentlich Lösungen dafür, um das besser zu machen? Und in 10 Jahren einer auf uns zukommt und sagt, habt ihr das eigentlich damals alles nicht gewusst? Da muss man auch heute sagen, ja, wir haben das natürlich alles gewusst und wir wissen auch eigentlich, was die Lösungsinstrumente sind, die wir in der Schublade haben. Aber wir schaffen es irgendwie nicht wirklich, den Hebel umzulegen und die PS wirklich auf die Straße zu bekommen und die Dinge nach vorne zu treiben. Da fehlt uns Geschwindigkeit.
Ihr versucht ja einen Teil dazu beizutragen mit eurer Technologie. Wer sie einsetzt, wird auch davon profitieren, denke ich.
Also wenn man das jetzt bezieht auf das Gesundheitswesen, ganz sicher, da gibt es mit der Digitalisierung zukünftig ganz andere Möglichkeiten. Bei mir hat sich so eine Zahl eingebrannt, die ich erst gar nicht fassen konnte. Man geht davon aus, dass eine Pflegekraft in Deutschland 25% ihrer Arbeitszeit mit Suchen verschwendet. Also die sucht irgendwelche Gegenstände, irgendwelches medizinische Equipment, die sucht vielleicht aber auch Betten in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, die sucht vielleicht auch Ärzte, Patienten, also das ist alles irgendwie immer weg. Und damit einhergehend ist natürlich auch wieder eine gewisse Arbeitsbelastung, ein Stresspegel und viele Wege, die genommen werden, die man vielleicht nicht nehmen müsste. Wenn man jetzt hergeht und sich überlegt, was kann ich denn heute mit intelligenten digitalen Tools an der Stelle machen, dann kann ich das natürlich erheblich reduzieren, vielleicht nicht von 25% auf null, aber vielleicht hole ich 15-20%. Und wenn man das natürlich dann wieder in Arbeitszeit und auch in Personen einfach umrechnet, dann stellt man fest, dass Digitalisierung einen wahnsinnigen Hebel darstellt, um aktuelle Probleme im Gesundheitswesen bekämpfen zu können.
Und wie viele nehmen das schon in Anspruch und machen das? Gibt es da Zahlen zu? Oder
ja, man merkt so langsam, dass die Welt da wach wird. Deutschland an der Stelle ein bisschen später als der Rest um uns herum. Wir haben gerade in der Schweiz erfolgreich ein großes Projekt beendet, wo wir so ein System eingeführt haben, wo Prozesse vollständig digital gespielt werden in großen Krankenhauseinrichtungen. Und da wird sich in der Zukunft schon einiges tun, ja.
Hoffentlich merken die Deutschen das rechtzeitig, dass sie nicht.
Das ist uns allen zu wünschen, genau.
Ja, wir arbeiten ja gerade daran, indem wir das hier propagieren.
Ja, und wäre ganz schön, dass auch die Technologien, die wir hier in Deutschland entwickelt haben, auch selbst in Deutschland dann mal genutzt werden und wir dann vielleicht auch mal die Ersten sind, die es nutzen und nicht immer darauf warten, dass irgendwer im Ausland noch schneller ist als wir.
Arbeitet ihr auch mit Hochschulen, Start-ups und anderen Partnern zusammen?
Ja, sehr intensiv sogar. Also haben verschiedene Kooperationen mit Hochschulen, haben auch seit Beginn an Studenten bei uns im Unternehmen beschäftigt, die auch nach Abschlussarbeiten dann hinterher fester Bestandteil des Teams geworden sind, haben da Forschungsvorhaben mit Hochschulen, natürlich einen Austausch mit vielen anderen Unternehmen, auch Startups, wo es um neue Technologien geht, wo es viel um Softwarealgorithmen geht, da sind wir recht umtriebig.
Die künstliche Intelligenz wird ja auch eine Riesenrolle spielen, um diese Daten auszuwerten, das schafft ein Mensch ja wahrscheinlich gar nicht, ne?
Definitiv. Und KI spielt natürlich überall eine Rolle, bei uns natürlich auch. Sei es zur Nutzung innerhalb unserer Lokalisierungssysteme oder eben auch bei der Datenauswertung oder dem Zusammenspiel von Ortungssystemen mit anderen Systemen. Da ist KI allgegenwärtig und ein Dauerthema, was natürlich auch einfach ein Gamechanger für die Zukunft ist.
Was kommt denn als nächstes bei euch bei Localino? Habt ihr neue Ideen? Ich weiß, dass jetzt inzwischen auch nicht mehr nur drin. Was macht so auch draußen und das auch miteinander verbindet, diese großen Fuhrparks, das kommen wir da so in den Sinn.
Ja, genau. Also am Anfang war die Idee zu sagen, wir nutzen diese Funktionalität, die man draußen vom GPS kennt, im Gebäude. Wir haben das natürlich im Laufe der Jahre deutlich erweitert, auch um die ganze Outdoor-Lokalisierung und sind heute mit unserem System in der Lage, auch einen fließenden Übergang von drinnen nach draußen oder von draußen nach drinnen und im ständigen Wechsel zu machen. Das ist etwas, was technologisch recht anspruchsvoll ist und uns natürlich auch sehr umgetrieben hat in den letzten Jahren. Und diese Systeme werden kontinuierlich weiterentwickelt. Es kommen natürlich täglich, kann man fast sagen, neue Ideen, neue Features hinzu, bis hin zu mobilen Devices, die man tracken kann, die auch mit Personen kommunizieren können, die anders angesteuert werden können, die eine andere Interaktion ermöglichen, eine andere Dynamik. Da ist die Roadmap nicht leerer geworden in den letzten Jahren, sondern im Gegenteil, wir haben da noch einiges vor uns.
Tagtägliche Talente, Energie, die man annehmen.
Ja, genau, richtig.
Aber die kann man so nicht auf dem Markt finden. Ja, wo kriegt ihr das Personal denn für solche Aufgaben? Den Ruf, Lokalisierer oder ähnlich, den gibt es ja nicht. Da muss ja irgendwie, müssen ja Leute sein, die Talente sind und einfach dahin passen. Aber wie findet man die?
Ja, das ist in der Tat eine Aufgabe, vor der man jeden Tag steht, sich umzuschauen, wo gibt es irgendwo gute Leute, die einem helfen können, diese Systeme weiterzuentwickeln. Ist nicht einfach, die zu finden, sei es Softwareentwickler, Ingenieure oder Personen, die Testing machen können. Da muss man einfach ganz genau gucken. Und dieses Berufsbild, Lokalisierer, sagtest du gerade, ist eigentlich eine spannende Bezeichnung, weil wir häufig vor der Herausforderung stehen, wir finden bei uns ein Aufgabenfeld vor, wo wir wissen, was da eigentlich zu tun ist. Aber die Frage ist natürlich, wie beschreibe ich es der Welt draußen? Und das ist, glaube ich, was gerade ganz viele Unternehmen umtreibt, die sich mit Digitalisierung befassen. Es entstehen Berufsbilder, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Die muss man erstmal entsprechend beschreiben, dass ein Außenstehender weiß, was das eigentlich ist. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie qualifiziere ich eigentlich Personal in den nächsten Jahren dahin, damit man diesen Aufgaben gerecht wird. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir als Unternehmen haben, die aber auch ganz bestimmt zukünftig Schulen und Universitäten haben, weil da eine wahnsinnige Dynamik entsteht, auf die unser heute ein bisschen starres System vielleicht gar nicht so hin ausgerichtet ist.
Den KI-Anwendungsentwickler gibt es ja auch nicht. Ne?
Nicht wirklich.
Das Leute, die machen das, aber gelernt hat das keiner. Was begeistert dich persönlich denn am meisten, was ihr mit Localino erreicht oder durchgeführt habt?
Ja, begeistert, also wenn man jetzt zurückguckt und dann feststellt, oh, das sind jetzt schon 10 Jahre, dann kommt es einem erstmal nicht so lang vor, ist natürlich unglaublich viel passiert in der Zeit. Und es ist dann spannend einfach zu sehen, man hatte am Anfang eine Idee, man hatte Kundenanforderungen und den Glauben, dass das, was man da jetzt so als technisches Pflänzchen in der Hand hat, irgendwie draußen von der Welt gefragt sein könnte. Und dass sich das natürlich dann so weit entwickelt hat, dass es heute vollständige Lösungen sind, die weltweit eingesetzt werden, die funktional sind, wo man positives Feedback von bekommt, das ist natürlich einfach Motivation, da jetzt auch die nächsten Schritte zu gehen. Und es ist natürlich toll, das mit einem Team zu machen, die jeden Tag da kreativ mit Herzblut an der Sache dran sind und jeden Tag dafür kämpfen, jetzt auch noch da den nächsten technologischen Schritt zu gehen. Das ist so das, was in unserer Localino-DNA so ein bisschen drin ist, immer wieder ein Stückchen weiter zu sein, als was gestern waren und da weiter voranzugehen.
Ja, ich kann mich erinnern, als wir anfangs gesprochen haben, als wir im BVMW die Aufnahme gemacht haben, habe ich gefragt, gibt es ja keine anderen, die sowas machen? Da ist mir irgendwie geantwortet worden, ja, das gibt es doch, aber die sind irgendwie alle aufgekauft worden von den großen Konzernen. Es gibt keinen, der das außer uns damals selbstständig macht und so eigenverantwortlich und in eigener Regie. Ist das immer noch so?
Das ist in der Tat immer noch so. Wir sind heute inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Lennestadt, machen das alles eigenverantwortlich. Es gibt einige, die auch in dem Tracking-Bereich unterwegs sind, meistens mit anderen Ausprägungen, als wir das sind. Wir sind aber nach wie vor da einfach immer mit dem guten Gedanken eines Mittelständlers, eines Familienunternehmens unterwegs und verfolgen da einfach konsequent unseren Kurs, dass man da die Lösung entwickelt, die wirklich auch ein Kunde von uns fordert.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt?
Wir sind aktuell 17 Mitarbeitende.
Das war damals noch nicht mal die Hälfte.
Ja, als wir zusammengekommen sind, da dürften wir so ungefähr 5 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, da wart ihr Gründer. Wenn du einem jungen Gründer aus der Region heute einen Rat mit auf den Weg geben dürftest, was wäre das?
Das Erste, was man, glaube ich, sagen kann, ist, wenn du eine Idee hast, von der du überzeugt bist und ganz wichtig, du positives Feedback von potenziellen Kunden bekommen hast, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, do it. Also probier es aus, mach es und guck, dass du einfach da deine Idee wirklich umsetzt. Sei dir aber dessen bewusst, dass es Arbeit beinhaltet. Das ist sicherlich kein Selbstläufer. Da sind auch viele Stolpersteine mit drin. Das muss man einfach wissen. Und wie der Begriff Unternehmer schon sagt, man muss etwas unternehmen. Es passiert nichts von selbst. Und dessen muss man sich einfach tagtäglich bewusst sein. Zweiter Tipp wäre sicherlich, je nachdem in welcher familiären Situation man ist, sollte man ja schon sauber mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, mit seinem Partner absprechen, weil das ist ein hoher zeitlicher Aufwand, da muss man viel Energie reinstecken, man muss einen Rücken vielleicht auch manchmal freigehalten bekommen. Das muss man sich auch bewusst sein und das ganz sauber abgeklopft haben. Und der dritte Tipp wäre vielleicht noch, es gibt hier eine hervorragende Netzwerkinfrastruktur in Südwestfalen. Also BVMW ist sicherlich eine Anlaufstelle, wenn man da mal Fragen hat, auch als Gründer, da kann man drauf zugehen. Die IHK, die ist da sehr gut aufgestellt, dort Gründern auch zur Seite zu stehen. Und wir haben unser Unternehmen in Lennestadt und da jetzt einfach mal ein Beispiel. Es gibt eine Wirtschaftsförderung in Lennestadt. Lennestart heißt die. Die haben wir vor 3 Jahren initiiert. Und ist auch hervorragend, wenn man einfach mal ein erstes Feedback haben möchte, eine Hilfestellung haben möchte, vielleicht auch wissen möchte, gibt es da Fördermöglichkeiten für mich als jungen Unternehmer. Dann einfach drauf zugehen und da nie den Kontakt scheuen, sondern rechts, links mit vielen Leuten sprechen.
Also Netzwerken.
Ja, viel Netzwerken und vielleicht dort auch mit von anderen Erfahrungen profitieren und den einen oder anderen Stolperstein dann vermeiden, den andere schon mitgenommen haben.
Ja. Danke. Ich glaube, die Sache haben wir rund. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest im Zusammenhang? Oder?
Nee, erstmal auch vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ja, wenn wir jetzt nach vorne blicken, freue ich mich natürlich auch aufs nächste BVMW-Event und bin gespannt, was da die Zukunft bringen wird.
Ja, wir haben jetzt kurzzeitig den jungen Mittelstand wieder am Start. Das letzte Mal hast du ja nicht gekonnt. Da bist du ja auch noch gerade zu. Das wird sicherlich das nächste sein im Juni. Wir haben ja vorher noch was, nächste Woche. Das ist aber in Nordhessen. Das ist wahrscheinlich ein Weg zu weit, aber du kannst natürlich gerne kommen. Die Einladung solltest du bekommen haben. Und dann schauen wir weiter, was wir weiter daraus machen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Zuhörer können was damit anfangen und vielleicht auch nutzen. In den Shownotes findet man die Kontakte und Kontaktmöglichkeiten, auch zu David. Auch gerne mache ich den Kontakt, falls da irgendwelcher Bedarf besteht und man noch einen Input von Seiten des BVMW braucht. Danke.